Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Sim, 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 Simon.
Zart und bitter.
Zart und bitter Crime Stories, Verbrechen, Justiz, Skandale. So heißt es in unserem Intro und so heißt es auch in dieser Folge. Es wird brisant, es wird umstritten, es wird politisch. Stefan, es wird ein richtig heißes Eisen, was ich hier jetzt auspacke.
Ja.
Und ich glaube, zu dem Zweck haben wir auch extra einen Jingle, den wir immer mal wieder einstreuen. Kannst du auch gerne jetzt machen.
Ja.
Liegt der Jingle vor? Müssen wir dann nochmal in der Redaktion nachfragen.
Liegt vor.
Ja, dann bitte.
Das heiße Eisen.
Den brauchen wir heute.
Ist definitiv. So heiß oder was?
Ja, sehr heiß.
Oh,
und sehr brisant.
Ja.
Bevor wir loslegen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schön, dass ihr wieder reichhaltig einschaltet und reinhört hier bei Zart und Bitter Crime Stories in unserem Crime-Monat. Jetzt haben wir schon die, wie vierte Folge ist es? Ich weiß es nicht, ich habe den Überblick verloren. Auf jeden Fall, wir haben geliefert Material, Material, Material und jetzt, hallo, das Material ist da, dann bitte hören. Gerne 4-5 Mal pro Folge hören, damit ihr uns hier so ein bisschen mehr Downloadzahlen gibt für unser Vorhaben, hier Spotify zu stürmen und uns ein Stück vom Werbekuchen zu sichern.
Ja, aber keine Angst, das heißt jetzt nicht, demnächst werdet ihr hier mit Werbejingles überhäuft.
Höchstens 2 pro Folge sind das dann.
Noch nicht mal einer und
okay, Stefan reduziert auf einen.
Ja, ein Werbejingle, wenn es klappt. Ich glaube ja immer noch nicht, dass wir
eins
das schaffen.
Eins bis zwei.
Ja. Wahrscheinlich fehlt uns dann nachher so ein Klick. Und dann können wir immer noch keine Werbung machen.
Okay, dann haben wir es nicht geschafft. Ja. Dann ist ein Klick zu wenig, reicht halt nicht.
Egal. Machen wir trotzdem weiter, oder?
Ich habe heute Post von dir bekommen, Stefan.
Ja?
Ich habe meinen Briefkasten aufgeschlossen und habe Post von dir bekommen.
Mhm.
Heute.
Was?
Ja.
Seit wann schreibe ich dir Briefe?
Nee, keinen Brief.
Aha. Interessant.
Erinnerst du dich an diese Karte?
Ach krass, ist die jetzt angekommen?
Die ist heute angekommen.
Ey, das ist das schon 3 Monate her oder so.
Ich habe nichts entziffern können, was du mir hier geschrieben hast. Kannst du mir sie bitte vorlesen?
Ja, das war eine Karte aus Ägypten, aus dem Urlaub, wo ich allerdings schon irgendwie vor, ich glaube, ist schon 3 Monate her oder so.
Ja.
Und ich habe geschrieben, die Karte ist ein wunderschöner Fisch vorne drauf. Und hier
das,
steht,
das ist eine Schildkröte.
Hier steht lieber Mann.
Das ist kein Fisch vorne drauf.
Ja, stimmt, das ist eine Schildkröte. Sorry. Aber da ist auch ein Fisch drauf.
Ja.
Ja. Lieber Michael, hier liegt so viel Podcast-Food rum, unglaublich. Wir könnten über Riffschnorcheln reden, über Hai-Attacken, Osteuropäer auf Fronturlaub am Pool.
Das ist wirklich ein heißes Eisen.
Ja, und. Bis bald, dein Stevie.
Okay.
Ja.
Vielen Dank für diese tolle Karte.
Die konntest du nicht lesen oder was?
Kaum was. Du konntest es selber doch kaum entziffern.
Ja, stimmt.
Ja.
Ja, die habe ich irgendwie so auf den Knien am Pool geschrieben.
Okay.
Mit einem Haufen Sonnencreme. Hier sieht man überall so Sonnencremeschmiere.
Wo du mit einem Fernglas irgendwie andere Pool-Teilnehmer beobachtet
Quatsch,
hast.
Quatsch, null, ey.
Nee, machst du nicht.
Ne? Nee, ich hab mit Oropax am Pool gelegen, weil die weil die immer die ganze Zeit diese Animationsmucke durch den Pool dröhnen.
Bist du bereit für
meinen
Crime-Fall?
Ja, wir müssen loslegen, die Leute. Wir können nicht so talkmäßig hier quatschen, sondern es geht direkt
es
um
geht
den heißen Crime-Fall.
Um Crime.
Ja.
Diese Folge heißt Zugriff im Tunnel. Ja. So wird sie erscheinen unter diesem Titel. Und du musst mir ein bisschen helfen. Ich habe so viele Notizen wie noch nie für einen Crime-Fall. Ich glaube, ich habe hier mein Word-Dokument.
Eine halbe DIN A4-Seite.
Nee, mein Word-Dokument hat, glaube ich, 5 Seiten.
Wow.
5 Seiten Word-Dokument.
Das ist für deine Verhältnisse ist das schon echt.
Normalerweise habe ich noch 5 Wörter auf dem Schmierzettel aufgeschrieben.
Ja, genau.
Aber das ist so komplex und so politisch brisant, da musste ich mir sehr viel aufschreiben.
Mhm.
Ein bisschen zur Vorgeschichte.
Ja.
Zugriff im Tunnel heißt das Ganze. Mhm. Und Vorgeschichte davon, ich möchte kurz mit dir über GSG 9 sprechen.
Ja.
Die GSG 9, schon mal gehört?
Ja klar, das ist diese Spezialeinsatztruppe, ja. Die wird gerufen, wenn die normale Polizei irgendwie bei einer Entführung nichts mehr machen kann.
Ja, ich sag mal, für Terrorlagen, ja. Höchste Gefährdung und so weiter. Da ruft man die GSG 9. Die sind hier nebenan.
Ah, hier in St. Augustin.
St. Augustin, ja.
Die trainieren ja immer auch.
Zwischen Bonn und St. Augustin gibt es ein kleines Örtchen, das gehört eigentlich zu Bonn, ne? Hangela.
Ja, ja.
Da ist auch so ein Sportflugplatz.
Ja.
Und da gibt es auch so einen militärischen Bereich. Und da hat die GSG 9 ihren Sitz. Mittlerweile auch in Berlin, aber 1972 wurde sie gegründet und hatte dann den einzigen Sitz in Hangela. Zwischen, wie gesagt, zwischen Bonn und St. Augustin. Und sie ist jetzt seit einigen Jahren auch ein, wie sagt man, eine Niederlassung,
ja.
Eine Zweigstelle in Berlin.
Ah, die haben da auch manchmal so Übungen und dann ist sogar die Presse eingeladen und dann kann man da zugucken, wie so ein Hubschrauber,
ja.
Wie so Leute sich da abseilen.
Ja. Und
so,
ja. Die, das auch nicht mehr so oft, glaube ich. Bis in die 90er haben die noch da so gezeigt, was sie können und waren auch immer sehr, sehr stolz auf sich und auch auf ihre Leistung. Und ich habe sie... Bewusst habe ich die Hubschrauber das letzte Mal wahrgenommen, ist ein paar Jahre her, da war in München ein Attentäter und hat um sich geschossen von so einem Dach und ja. Hat auch ein paar Leute erschossen und da ist auch die GSG neu hingeflogen, war aber ein Zugriff nicht mehr notwendig, aber sie sollten dann doch vor Ort sein. Irgendwie 3-4 Jahre her. Hm. Aber darum geht's nicht. Ich wollte nur kurz um die GSG 9 sprechen, wurde 1972 gegründet. Der damalige Innenminister Genscher ist ja auch einer der bekanntesten deutschen Politiker überhaupt, war ja lange, lange auch Außenminister, aber 1972 war er Innenminister und er hat den Auftrag gegeben, die GSG 9 zu gründen und Anlass der Gründung war das Attentat 1972 in auch wieder München auf dem Olympiagelände,
ja.
Wo 11 israelische Sportler umgebracht worden sind. Mhm. Und da damals hat die Polizei quasi so Befreiungsaktionen gemacht und waren komplett damit überfordert, weil das gab es gar nicht. Diese Bedrohungslage war gar kein Szenario, dass Terroristen Geiseln nehmen. Und das waren quasi die ganz normale Münchner Polizei, die da versucht hat, diese Geiselnahme zu beenden. Ist in der Katastrophe geendet. Alle israelischen Entführungsopfer kamen ums Leben, sind dann noch zu so einem Hubschrauber gegangen und der wurde dann quasi, ich glaube, in die Luft gesprengt.
Ja, da sind auch noch ein paar Polizisten bei gestorben.
Ja,
ne?
Auch das, ja, und auch die Geisel.
Ja, die wussten überhaupt nicht, was sie da machen sollen. Ja. Ne? Die sind da irgendwie.
Und daraufhin gab es vom Innenministerium den Auftrag, das hat dann auch der langjährige Kommandant Ulrich Wegener, war auch so eine Legende in dieser, bei der zuerst Bundeswehr und dann später GSG 9. Der hat den Auftrag bekommen, diese Gruppe zu gründen. Damals noch Bundesgrenzschutz. Der Bundesgrenzschutz war in 8 Abteilungen plus eine Seeabteilung aufgegliedert. Mhm. Und das war dann die 9. Truppe, die halt da nicht in dieser Struktur drin war, weil die waren ja nur von 1 bis 8 und See.
Ja.
Und deswegen war das dann gekennzeichnet als GSG 9. Aber mittlerweile ist das auch Bundespolizei und nicht mehr Bundesgrenzschutz.
Wofür steht eigentlich GSG 9? Was bedeutet das?
Grenzschutzgruppe. Ach, damals gab es noch den Bundesgrenzschutz in 8 Abteilungen
plus
die Seeabteilung aufgegliedert.
Und das ist dann die 9. Abteilung?
Genau, die eigentlich außerhalb dieser Struktur für andere Aufgaben. Aber mittlerweile ist es die Bundespolizei, aber diesen legendären Namen hat man dann halt beibehalten.
Okay.
Ja, so viel kurz zur GSG 9, Terrorabwehr. Terrorismusbekämpfung, Geiselbefreiung, hast du ja auch eben selber gesagt, hatten dann den ersten Einsatz, auch unter Leitung von Ulrich Wegener, Mogadischu, Befreiung der Landshut, Lufthansa-Maschine.
Ja.
Das war der erste Einsatz und dadurch haben die auch Weltruhm erlangt.
Das hat ja sehr gut funktioniert, ne?
Das hat sehr gut funktioniert, ja. Das war, wann war das dann? 74?
Ja, da habe ich auch mal so eine Doku gesehen, irgendwie. Da wollten erst die Polizisten im Mogadischu selber da eingreifen und dann haben die, da habe ich mal so einen Film gesehen und dann haben die gesagt, so okay, wie wollt ihr das denn machen? Und dann haben die da so ein bisschen gezeigt und der so, auf keinen Fall, so machen wir das nicht. Und haben die übernommen.
Ja, ist schon krass, dass die das dann im Ausland übernommen haben. Aber offenbar waren die dann auch überzeugt, dass das besser wäre. Deutsche Maschine, deutsche Geiseln, dann gibt es diese Spezialeinheit und das hat funktioniert. Aber darüber will ich gar nicht sprechen, ich will über was anderes sprechen. Ja. Und zwar über die RAF. Hm. Und zwar die dritte Generation der RAF. Bis 1998 hat es die gegeben. Und dann gab es die Selbstauflösung und es gab hier unterschiedliche Generationen. Und ja, die dritte Generation und letzte Generation der RAF, die dann noch bis in die 90er Anschläge verübt haben, die waren auch ideologisch und strukturell schon, hatten die schon einen großen Unterschied gehabt zur ersten und zur zweiten Generation. Und die führenden Köpfe aus den 70ern, die gab es ja dann halt auch alle nicht mehr. Ja. Aber die Rote Armee-Fraktion hat trotzdem noch agiert. Und insgesamt haben die 33 Menschen umgebracht während ihrer Zeit. Hauptsächlich Polizisten oder amerikanische Soldaten bei Anschlägen, Zollbeamte auch und natürlich politische und gesellschaftliche Funktionäre. Oder ich wollte sagen politische und wirtschaftliche Funktionäre. Gesellschaftliche Funktionäre ist, glaube ich, nicht unbedingt richtig.
Stopp!
Ja?
Ganz kurz noch. Ja? Ich glaube, du musst das Mikro ein bisschen weiter weg.
Okay.
Weil das hört man immer, wie du so machst.
Ja, wenn ich da meinen Bart.
Ja, genau. Ja. Und ein bisschen weiter weg und dann aufpassen hier mit.
Ja, aber ich. Schneiden wir raus. Aber ist das. Du kannst doch nicht einen Bartfummeln rausschneiden. Das geht doch nicht.
Nein, das, was ich hier laber.
Ach, wieso? Kann doch drin bleiben.
Echt?
Ja, ja.
Genau.
Raw, also, okay. Uncut.
Ehrlich?
Ja.
Okay. Ein bisschen weiter weg und
okay,
dann.
Okay, ich versuche darauf zu achten.
Genau. Und dann nicht so, weil das immer so.
Ja, ich fummel an meinem Gesicht rum. Das ist schrecklich. Ja, okay. Ja, und diese Menschen, insgesamt 33, die da verstorben sind, sind halt entweder bei Anschlägen gestorben oder bei Festnahmeversuchen oder Festnahmedurchführungen, weil die RAF, wenn wir festgenommen werden, wir knallen uns den Weg frei. Ne? Also aufgeben und nein, es wird halt dann immer versucht zu fliehen und sich den Weg freizuschießen. Mhm. Und ja, der letzte Anschlag der RAF fand 1993 statt. Und das waren.
Echt? Da haben die noch.
Ja.
Waren die noch aktiv?
Ja. Das war ein Sprengstoffanschlag. Und zwar auf eine im Bau befindliche, war kurz vor Vollendung, Justizvollzugsanstalt. Also ein Gefängnis wurde neu gebaut.
Ja.
Und da waren auch schon Wachleute drin, 10 Stück, weil das fast bezugsfertig war. Und ja, da sind RAF-Terroristen reingegangen, haben diese 10 Wachen überrumpelt und haben mit insgesamt 200 Kilogramm Sprengstoff dieses Gefängnis in die Luft gesprengt.
Krass.
Ja.
Wo war das?
In, ja, sage ich dir, es war in Weiterstadt.
Keine Ahnung.
Ja, es wurde dann auch, 4 Jahre später war es dann auch fertig, aber durch diesen Sprengstoffanschlag mussten weite Teile neu gebaut werden, abgerissen werden, wie auch immer. Jedenfalls 4 Jahre später war dann der Knast, der so gut wie fertig war, dann erst bezugsfertig. Mhm. Und es gab auch Verdächtige. Unter anderem gab es auch, also es gab ja auch ein Bekennerschreiben, ne, und Zeugenaussagen von den Wachleuten, die da überrumpelt worden sind, wurden dann gefesselt und so weiter.
Ach so, die sind dann da rein oder was?
Die sind, haben das Gefängnis gestürmt.
Ja, mit Sprengstoff den Weg freigebombt?
Nein, sind da quasi reingegangen.
Ja.
Nachts haben die Wachleute überrumpelt, gefesselt, haben dann den Sprengstoff verteilt und mit 200 Kilogramm Sprengstoff das in die Luft gejagt.
Aber warum? Die wollten noch jemanden befreien, oder was?
Nein, das war im Bau befindlich, dieses Gefängnis.
Und die wollten das einfach
war
nur
noch
zerstören,
ja, genau. Die wollten dann nochmal ein Zeichen setzen, eine Aktion machen.
Ach so. Okay.
Das hatte irgendwie, was weiß ich, 100 Millionen Euro Sachbeschädigung oder so.
Ja, ja.
Und ja, letztendlich war das auch eine schwachsinnige Aktion, weil dieses Gefängnis wurde auch gebaut, so nach holländischem und skandinavischem Vorbild, um auch bei anderen Gefängnissen oder für andere Häftlinge die Haftbedingungen zu verbessern.
Mhm.
Und die haben dann da diesen Anschlag gemacht und dann konnte es erst 4 Jahre später bezogen werden. Bezogen, in Anführungszeichen.
Ja.
Naja, also das war schon ein krasser Anschlag. Und auf eine, ich sag mal, politische Infrastruktur.
Ja.
Gefängnis steht ja auch für Justiz, Staat und so weiter. Strafverfolgung. Und die hatten auch da DNA-Spuren gefunden und es waren auch ein paar Leute bekannt, die im Untergrund waren. Und von zwei Leuten, da möchte ich insbesondere sprechen, das ist Birgit Hogefeld und Wolfgang Grams. Mhm. Die gehörten zur Kommandostruktur. Birgit Hogefeld sagt man auch, dass die quasi der Kopf der dritten Generation war.
Ja.
Eine der führenden Figuren. Und man wusste auch, dass sie zu der Kommandoführung der dritten Generation, über die bis heute noch sonst wenig bekannt ist, über die dritte Generation. Und ja, sie hatten jedenfalls eine DNA-Spur von Wolfgang Grams und hatten sich schon gedacht, ja, das war ein RAF-Anschlag, gab ja auch dann Bekennerschreiben etc. Aber diese Generation von der RAF, die dritte, die war schon ziemlich vom Radar verschwunden. Man hatte eigentlich keine Ahnung, wo die sind. Gab es immer wieder Fahndungsansätze, Aufrufe, gab ja auch in jeder Post damals noch diese Plakate von gesucht wird. Ne? Und dann gab es dann da 10 oder noch mehr Gesichter dann.
Echt? Da kannst du dich noch dran erinnern?
Ja, klar.
Diese Fahndungsplakate?
Hing in der Post. Ja.
Echt? Ja. Weiß ich nicht mehr.
Kannst du dich nicht dran erinnern? Die hatten immer so eine...
Ja gut, ich habe ja auch bis...
In so einem besonderen Stil auch.
Ja gut, ich war ja bis 1993 war ich im Ausland. Ich bin erst 93 nach Deutschland gekommen, da habe ich das vielleicht nicht mehr mitbekommen.
Na jedenfalls hatten die von Wolfgang Grams auch keine aktuellen Fotos.
Ja.
Ich glaube, der ist 83 oder so in den Untergrund gegangen und man wusste halt auch nicht genau, wie er aussieht. Aber es gab dann schon den Verdacht, dass die das waren. Und diese beiden, Wolfgang Grams und Birgit Hogefeld, die sind auch untrennbar verbunden hier mit den Namen Rohwedder, Herrhausen, also hier Treuhandchef, Herrhausen, Chef der Deutschen Bank, bei Anschlägen beide gestorben, genauso wie Siemens, Chef Beckurz. Und das waren Vollprofis, die da am Werk waren, die mit Sprengstoffanschlägen gepanzerte Mercedes-Limousinen in die Luft gejagt haben. Also die waren da immer noch aktiv und wollten dann irgendwie 1993 da mit dieser Gefängnisexplosion nochmal ein Ausrufezeichen setzen. Ne? Mhm. Aber der Verfassungsschutz vom Land Rheinland-Pfalz, den ist ein Coup geglückt.
Ja.
Die hatten einen V-Mann in der Kommandoebene der RAF.
Okay. Ja,
die hatten da einen sogenannten V-Mann, ne?
Ja.
Verbindungsmann, Vertrauensmann.
Ja, ja.
Gibt beide Bezeichnungen, komisch, ich weiß jetzt auch nicht. Jedenfalls umgangssprachlich als V-Mann bezeichnet, da weiß man schon, was damit gemeint
ist. Ja, klar.
Ein Spitzel, Maulwurf, sowas in der Richtung. Ja. Ne?
Die aber, glaube ich, sehr gefährlich leben. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Wenn die auffliegen, dann... Ja,
dann war es das.
Ja.
Ja. Und aber Bundeskriminalamt und auch der Generalbundesanwalt, die wussten von nix, dass der Verfassungsschutz da einen V-Mann bei der RAF hat.
Ja.
Das hat der Verfassungsschutz erstmal für sich behalten.
Aha.
Und die haben dann, ich glaube, den Präsidenten des BKAs und den Generalbundesanwalt. Das eine, der Präsident des BKAs damals war der Herr Zachert und der Generalbundesanwalt von Stahl. Die wurden dann nach Mainz zitiert. Wahrscheinlich war dann auch der Innenminister von Rheinland-Pfalz dabei, weil der ist ja dann der Dienstherr vom Verfassungsschutz. In jedem Bundesland gibt es ja einen eigenen Verfassungsschutz, ist ja auch irgendwie komisch. Jedenfalls haben die dann gesagt, hier, Leute, Überraschung, wir haben einen V-Mann bei der RAF.
Ja.
Und von dem wissen wir, dass der sich mit Birgit Hogefeld treffen wird.
Der V-Mann?
Ja. Und okay, das ist ja mal eine interessante Nachricht. Da planen wir doch mal einen Zugriff. Und
ja, aber direkt Zugriff, weil dann ist der V-Mann, dann ist der aus dem Spiel.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschlandticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Ja, könnte man annehmen. Aber warum sollte der dann aus dem Spiel sein unbedingt? Wenn der V-Mann
naja, woher sagt, sollen die das denn sonst
wissen? Wenn der V-Mann zum Beispiel sagt, ich treffe mich mit Birgit Hogefeld da und da, zu dem und dem Zeitpunkt.
Ja.
Alles klar, dann gucken wir uns das mal an und beobachten das und schauen da mal nach, wenn wir uns die greifen.
Ja.
Ne? Also die gehen da natürlich schon strategisch vor, um auch den V-Mann dann nicht auffliegen zu lassen, was auch immer. Hm. Ich springe jetzt mal kurz und zwar von Rheinland-Pfalz nach Mecklenburg-Vorpommern.
Hm.
Es gab dann nämlich den Hinweis von dem V-Mann, dass er sich mit Birgit Hogefeld in einer Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommern trifft und bei dem Namen könnte was klingeln. Weil das ist untrennbar mit GSG 9 und RAF verbunden, dieser Name. Und zwar heißt die Stadt Bad Kleinen.
Ja, habe ich schon mal gehört.
Ja, haben viele schon mal gehört.
Ja, könnte sein. Ja.
Und was da passiert ist, werde ich dir dann jetzt ganz genau erklären.
Ja.
Ja, also, dieser V-Mann, Klaus Steinmetz,
ja,
heißt der, der da beim Verfassungsschutz Rheinland-Pfalz bekannt war.
Ja.
Und das ist auch noch nie gelungen, einen V-Mann in der RAF zu haben. Das erste und einzige Mal war im Prinzip eine Sensation für die Ermittlungsbehörden.
Mhm.
Und hat sie auch schon ein paar Mal getroffen, die Birgit Hogefeld. Und das wusste der Verfassungsschutz aber noch nicht. War auch so unklar. Wie tief ist der da drin? Es hieß dann, ja, der ist nur Kurier oder Sympathisant und hat da so ein paar Kontakte.
Hm.
Oder ist er etwa doch eher Mitglied der RAF?
Hm.
Kommen wir auch noch später zu. Aber das spielt in dem Moment keine Rolle. Das hat auch Generalbundesanwalt und das BKA hat das auch gesagt. Der Verfassungsschutz, die haben uns nur so 60% mitgeteilt von dem, was sie wissen. Und haben uns im Prinzip immer nur das gesagt, was wir wissen sollen.
Ja, aber warum? Warum legen die nicht alle Karten auf den Tisch, dass die arbeiten auch zusammen?
Ja, arbeiten eben nicht so gut zusammen.
Ja.
Und denen ging es halt auch nur darum, ihren V-Mann zu beschützen.
Aha.
Wer ist das? Was weiß der und so weiter?
Ja.
Nein, müsst ihr alles nicht wissen. Ja, wie tief ist der da drin? Weil es ist ja auch immer so, ein V-Mann darf nicht an Straftaten beteiligt sein. Weder an der Planung noch an der Durchführung. Das ist einfach, das geht im Rechtsstaat nicht. Dass du einen V-Mann irgendwo hast, der aktiv an Straftaten mitmacht, aber solange der V-Mann ist. Ne?
Aber das machen die doch immer. Also wenn die jetzt, sagen wir mal, eine Bank überfallen, dann fährt der V-Mann den Fluchtwagen. Oder?
Also
weil ich meine, anders wird der doch überhaupt nicht vertrauenswürdig.
Ja.
Wenn der da nicht mal mitmacht.
Das stimmt. Das stimmt. Er muss schon irgendwie auch da das Vertrauen gewinnen, aber trotzdem darf der nicht darin involviert sein und der Verfassungsschutz hält dann da die Hand über den V-Mann. Das geht nicht.
Also der dürfte jetzt nicht einen erschießen oder so. Ne?
Ja, noch viel weniger. Der darf da auch nicht bei helfen, nicht bei planen etc.
Okay.
Deswegen, ja, der ist da so als Kurier für die RAF.
Ja.
Hat sich da so ein bisschen das Vertrauen. Da ist ja auch nicht, sagen wir mal, das waren in der dritten Generation, weiß ich es nicht, sagen wir mal, einige Dutzend Leute, die in der RAF im inneren Kreis waren und die hatten ja ganz viele Helfer, Sympathisanten und die quasi mit der Struktur auch zu tun hatten.
So ein bisschen unterstützt haben, aber so der Kern, der kriminelle Kern,
war
dann nur so
wenige.
Wenige.
Viel, viel weniger, ja. Und naja, jedenfalls gab es dann die Überlegung, okay, wenn die sich dann da treffen, wie der V-Mann das sagt, in Bad Kleinen, in dieser wirklichen Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommern, in der Provinz, dann gucken wir uns das vorher alles an und dann schauen wir mal, ob wir dann Zugriff machen können. Und ja, die haben dann auch so sondiert und schon das so abgecheckt, das Gelände alles. Die wollten sich dann auf dem Bahnhof in Bad Kleinen treffen. Diese beiden Leute, ne? Also Steinmetz und Hogefeld.
Steinmetz und Hogefeld, ja.
Und haben dann auch schon da den Bahnhof verwanzt und mit Kameras und haben dann aber überlegt, ja, dieser kleine Bahnhof, der eignet sich eigentlich nicht für so einen geheimen Zugriff. Der ist relativ klein und es ist auch ziemlich wenig los. Wenn wir hier mit verdeckten Ermittlern, da würden wir schon auffallen, weil das machen die ja nicht zu zweit, sondern schon mit einem etwas größeren Team. Mhm. Und wenn das so ein kleiner Bahnhof ist, ist das eigentlich schon direkt ein bisschen auffällig. Also, das lehnen wir jetzt erstmal ab als Zugriffsort. Okay, aber gucken wir erstmal weiter, wenn die ankommen, wo gehen die dann hin, was machen die? Der V-Mann war übrigens auch verwanzt mit einem Peilsender und einem Abhörgerät, ohne dass der davon wusste.
Wie macht man das denn? Der muss doch irgendwas in der Jacke haben.
Es war in seinem Laptop.
Ach so.
Ja. Okay. Muss nicht immer an der Jacke sein. Mhm. War in seinem Laptop. Und da konnten die mithören und auch anpeilen, wo die hingehen und so weiter. Mhm. Und hatten dann natürlich auch Beobachtungen. Ne?
Ja, damals gab es ja noch kein Internet und so, ne?
Doch, gab es schon, aber nicht so in der Form, wie wir das jetzt kennen. Mhm. Oder, ne? Also war schon alles, und auch das mit dem Anpeilen war gar nicht so einfach. Naja, und der V-Mann Klaus Steinmetz hat Birgit Hogefeld schon mehrmals getroffen und dann auch das letzte Mal dann in Bad Kleinen. Und vom V-Mann wusste man auch vorher, der hat auch schon Wolfgang Grams getroffen und identifiziert.
Ja.
Man wusste ja eigentlich gar nichts mehr von dem. Ne? Der ist untergetaucht. Aber die waren halt hinter ihm her. Und der Verfassungsschutz wusste da auch, ja, der hat auch Kontakt zu Grams. Und wollen wir doch mal abwarten. Und Wolfgang Grams wahrscheinlich auch auf das Rohwedder-Attentat mit involviert. Also die gehörten da zum innersten Kreis und es gab da sogar DNA-Spuren am Rohwedder-Tatort. War aber nie eindeutig genug, um das auch mal juristisch aufzuarbeiten. Also ist ja immer noch nicht geklärt. Mhm. Und Birgit Hogefeld, da war aber klar, dass die auch mindestens an mehreren Sprengstoffattentaten gegen Einrichtungen von der amerikanischen Armee beteiligt war. Naja, was ist denn jetzt dann passiert in Bad Kleinen? Ne? Verfassungsschutz und der Generalbundesanwalt oder die Generalbundesanwaltschaft, so heißt das ja dann immer, ja. Ne? Muss mich korrigieren, wenn ich das nicht richtig sage.
Ja.
Die haben dann geplant, die Verhaftung durchzuführen. Und den Zugriff sollte dann die GSG 9 machen.
Ja.
Und die GSG 9 hat dann auch über alles entschieden. Über das Vorgehen, wer das macht, was die dann einsetzen und so weiter.
Aber ja? Wieso braucht man, also wenn da trifft sich diese Birgit, wie hieß die?
Hogefeld.
Hogefeld, mit diesem Steinmetz.
Ja.
Das ist eine Frau, die sich da mit einem Typen wahrscheinlich irgendwo auf einer Bank trifft, da brauchst du doch keine GSG 9. Da brauchst du zwei Polizisten und sagst, hier, sind festgenommen.
Also es sind ja schon, bei Festnahmen sind ja schon Leute umgekommen, weil die ja direkt schießen. Wie habe ich ja auch eben gesagt, das ist denen quasi,
weil die so gefährlich sind, oder was?
Ja, die sind super gefährlich. Ihr Vorgehen ist, wenn wir versucht werden zu verhaften, knallen wir uns den Weg frei.
Ach so, ne? Okay.
Ja, also die wussten, Zugriff muss so schnell erfolgen, dass
weil
die nicht
normalerweise,
zur Waffe greifen
Weil kann. Normalerweise hat man ja schon so eine Hemmschwelle, irgendwie rumzuballern und Leute abzuknallen.
Ja, die aber nicht. Die haben insgesamt 33 Leute umgebracht. Mit Sprengstoffattentaten, mit Erschießungskommandos, bei Verhaftungen die Waffe gezogen.
Ey, das habe ich nie verstanden. Das habe ich nicht bei diesen RAF-Terroristen, das habe ich nie so verstanden, wie man so kriminell.
Sehr militant.
Ja, so kriminell sein kann und einfach Leute auslöschen kann.
Ja.
Weil das ist ja.
Die Repräsentanten des Kapitalismus.
Das sind ja richtige Killer.
Ja.
Und die kommen doch eigentlich aus so einem bürgerlichen Umfeld.
Das sind doch die beiden auch, Grams und Hogefeld auch.
Das sind doch eigentlich so ganz normale Leute, die einfach ein anderes System wollen. Die sagen, dieser Kapitalismus und dieses System, wir wollen das so nicht. Ja, das ist ja auch nachvollziehbar. Es gibt viele Leute, die das nicht wollen. Also, aber dann da so Killer werden irgendwie. Ich habe das nie verstanden, wie man da so im Kopf so umschalten kann.
Ja, die wollten ja auch einen imperialistischen, von den USA beeinflussten Staat bekämpfen. Und zur Entstehung, das waren ja auch alles Kinder, die, was weiß ich, 1950 geboren wurden, jetzt zu dem Beispiel dritte Generation, die in den 50ern geboren sind, die Eltern von denen selber eine NS-Vergangenheit hatten und so weiter und die dann dagegen auch sich aufgelehnt hatten.
Ja, wahrscheinlich oft sind die dann aus so ganz konservativen Elternhäusern, ne?
Ja, auch.
Wo die sich
auch
so versuchen, von ihrer Vergangenheit
zu. Und es gab ja auch eine Radikalisierung. Ja. Das war ja nicht von Anfang an so, dass die gesagt haben, wir machen einen bewaffneten Widerstand. Da gab es ja auch andere, die das nicht wollten. Mhm. Und die haben dann nicht mal mitgemacht haben. Aber dann, als es dann auch zum Beispiel hier Bader, Meinhof etc., die dann verhaftet waren in Stammheim, Todesnacht von Stammheim,
ja.
Und einer ist im Hungerstreik gestorben. Das hat ja dann auch die dann weiter radikalisiert.
Also im Grunde genommen, die Linken und vielleicht sogar auch die Grünen und so hatten ja wahrscheinlich dasselbe Mindset und wollten auch eine andere Gesellschaft was verändern.
Ja, dasselbe Nur die Mindset haben nicht, würde ich jetzt nicht sagen.
Naja, die wollten auch weg von diesem System, das damals wahrscheinlich alles so ein bisschen konservativ war und so. Und der Kapitalismus und. Und die haben dann aber statt eine Knarre in die Hand zu nehmen, haben die einfach eine Partei gegründet und haben gesagt, wir wollen die Politik und da was verändern. Und das hat ja auch funktioniert.
Ja.
Das ist ja eigentlich der bessere Weg.
Ach, findest du wirklich?
Wollte ich jetzt nur noch mal so sagen.
Ja. Ja. Das ist eine steile Theorie und finde ich gut, dass du da so klar bist.
Ja.
Auch in deiner Haltung. Naja. Ja. Jedenfalls, ja, da rückten die mit GSG 9 an, um eine RAF-Terroristin zu verhaften.
Ja.
Das machen nicht zwei Streifenpolizisten,
okay,
die sagen, Frau Hogefeld, kommen Sie bitte mit uns.
Ja. Personalausweis.
So sind sie vielleicht 1972 vorgegangen und das hat nicht funktioniert.
Hm.
Ja. Naja, jedenfalls hatten die dann halt über den V-Mann das Ganze abgehört. Und
also die saßen dann da, wo waren die, wo haben die sich getroffen?
Also die waren zuerst mal an dem Bahnhof,
ja,
und sind dann von dem Bahnhof in ein Ferienhaus gefahren oder gegangen.
Ja.
Ich glaube, oder mit dem Bus oder so. Und waren dann erstmal in diesem Ferienhaus drin und die erstmal BKA, weil GSG 9 war für den Zugriff und das BKA hat quasi erstmal beobachtet und überlegt, was machen wir denn? Ja. Die haben ja auch gesagt, an dem Bahnhof ist uns das zu heikel, da einen Zugriff zu machen. Das wollen wir nicht.
Mhm.
Der ist zu klein, da ist zu wenig los, da fallen wir auf. Und so weiter. Gab viele Sachen, die dann dagegen gesprochen haben. Und die waren dann in dem Ferienhaus und die haben dann erstmal dazugehört. Und ja, man fragt sich auch, warum hat der Verfassungsschutz nicht vorher das schon gesagt? Aber es gab dann halt, dass die den Klaus Steinmetz da haben als V-Mann. Mhm. Da hätte es bestimmt noch andere Möglichkeiten gegeben. Ja, sie haben es aber dann erst gesagt. Haben dann quasi BKA und Bundesanwaltschaft zu sich zitiert. Naja, die haben dann zugehört, was da in der Ferienwohnung passiert ist. Die haben dann da übernachtet und so weiter. Und ja, das ist noch ein interessanter Fakt. Das war so eine Kleinstadt da in Bad Klein. Und die wollten, um die gut beobachten zu können, in so einem Haus gegenüber am liebsten Stellung beziehen.
Ja.
Und ja, da waren aber Leute dann natürlich drin gewohnt.
Mhm.
Und das klingt wie Satire, ist aber wirklich so. Die haben sich dann überlegt, wie kriegen wir denn da die Leute aus dem Haus raus?
Wieso haben die nicht einfach geklingelt und gesagt, hier ist das BKA, wir müssen hier was machen?
Ja, eine Familie mit mehreren Kindern, ja, gegenüber ist ein RAF-Terrorist.
Okay.
Haben gesagt, nee, besser doch nicht so.
Ja.
Ja. Wär gut, wenn die da mal so ein, zwei Tage aus dem Haus raus wären. Ja. Und dann haben die die Leute besucht.
Ja.
Sind da mit einer Limousine vorgefahren. Beamte,
vor diesem Familienhaus.
Genau, dann. Beamte in Zivil und haben sich als Mitarbeiter von der Rudi Carell Show ausgegeben. Lass dich überraschen, kennst du das noch?
Ja, ja.
Der hat da immer auch so gesungen.
Ja.
Kennst du das?
Ja, ja.
Lass dich überraschen. Das, das, das war das.
Ehrlich?
Ja, und die haben gesagt, krass. Ja, wir sind hier von der Rudi Carrell Show. Sie haben eine Reise gewonnen. Und die waren, ja, ja, super. Ja, aber die müssen sie sofort antreten, die Reise. Und ich weiß jetzt nicht genau, was dann passiert ist, ob es diese Reise wirklich gab. Aber die haben die damit aus dem Haus bekommen für eine gewisse Zeit.
Ja.
Und haben sich quasi als diese Mitarbeiter von der Gewinnspielshow ausgegeben und dann war das Haus
das
dann leer.
Ist ja krass.
Und die sind dann da rein
ja.
und haben von
und
da.
Und die sind dann irgendwie mit so Koffern zum Bahnhof
ja,
wahrscheinlich.
So, ja. ja. Ich weiß nicht, was es dann da wirklich
ja, die brauchten
gab als
das,
Reise.
Die brauchten das Haus ja wahrscheinlich auch nur irgendwie so ein paar Stunden oder so, ne?
Ja, oder? Vielleicht so ein, zwei Tage. Hätten
ach,
die
so
schon
lange
gern
oder
gehabt.
Was?
Ja. Ja.
Was will der denn so lange mit der bereden?
Ja, sie wussten ja nicht, was passiert.
Ach so.
Wer kommt da noch, wo gehen die hin und so weiter. Ja. Naja, jedenfalls war es dann so, die haben dann überlegt, okay, wir machen, ja, die hören ja auch zu, die gehen da morgen wieder weg und werden die Ferienwohnung verlassen und wir werden am Bahnhof, am
wer
am,
die?
Hogefeld und Steinmetz.
Ach so, ja.
Die werden das die Ferienwohnung verlassen morgen und an der Bushaltestelle schlagen wir zu.
Ja.
Alles war für diesen Zugriff vorbereitet. Was glaubst du, wie viele Beamten vom GSG 9 Kommando da vor Ort waren, insgesamt, nur von der GSG 9, die für den Zugriff verantwortlich waren?
Geschätzt? 20?
37.
Okay.
37 waren da. Hm. Und es war alles vorbereitet und die haben...
Mindestens zwei von denen zum Kaffee kochen.
Die haben sie dann zugehört, was sie dann noch so beredet haben
ja.
und dann hieß es dann kurz vorher Abbruch, weil die haben nämlich mitbekommen, dass die mit dem Vermieter von dieser Ferienwohnung gesprochen haben und die meinten, Birgit Hogefeld hat gesagt, ja, wir reisen ab, wir wollen noch Freunde treffen.
Ja.
Und dann haben die gesagt, Abbruch, nicht zugreifen.
Warum?
Wir wollen gucken, was das für Freunde sind.
Ach so.
Vielleicht Wolfgang Kram.
Ach so, okay.
Ja. ja.
Ach so, dass die wollten noch einen,
genau.
einen dickeren Fang machen.
Genau. Haben die sich gedacht, okay. Das könnte was sein.
Ja.
Den holen wir uns dann auch noch.
Ja.
Dann hätten wir beide.
Ja.
Und das wäre quasi ein richtiger Schlag.
Das wäre ein guter Fang.
Ja, genau. Ja. Und ja, und wie es der Zufall so will, wo wollten sie sich dann mit dem treffen? Mit Wolfgang Grams im Bahnhof von Bad Kleinen, wo sie eigentlich gesagt haben...
Ach so, mit Wolfgang Grams, die ja, wollten sich tatsächlich
genau,
mit dem treffen.
Dann
ja?
zu dritt. Ja, ja, die hat gesagt, wir treffen noch Freunde. Später hat sich dann rausgestellt, diese Freunde war mindestens der eine, Wolfgang Grams.
Ja.
Es gibt auch Videoaufnahmen, wo noch ein anderes verdächtiges Pärchen am Bahnhof war, aber man konnte weder rausfinden, wer das war, noch ob die auch bei der RAF waren, die konnte man nie wieder
ja.
Rausfinden. Aber klar war, aha, die treffen Wolfgang Grams.
Ja.
Im Bahnhof von Bad Kleinen.
Ja.
Und da müssen wir dann den Zugriff machen, wo wir eigentlich gesagt haben, da wollen wir das nicht machen. Das ist eigentlich nicht so gut geeignet.
Ja gut,
dafür.
Aber wenn da noch so ein dicker Fisch dabei ist,
ja.
dann...
War das natürlich, ja. War das natürlich sehr verlockend. Und also die hatten dann den ersten Zugriff abgeblasen ja, und wir warten ab, mal gucken, wo die sich treffen. Und als sie das dann weiter verfolgt haben, stand dann fest, treffen sich im Bahnhof von Bad Kleinen. Mm. Okay. Gut, da müssen wir ran. Da machen wir den Zugriff. Weil wenn die sich dann da jetzt schon mal treffen,
ja.
dann müssen wir sie da beide holen. Die GSG 9 hat sich dann da in Stellung gebracht in diesem Bahnhof und haben dann beobachtet, dass diese drei Personen, der V-Mann, Grams, konnte dann auch identifiziert werden und Hogefeld, sind in eine Gaststätte gegangen von diesem Bahnhof.
Ja.
Und ein GSG-9-Beamter hat die dann dort beobachtet und sollte dann mitteilen, wann die da die Gaststätte verlassen.
Ja.
Und die sind davon ausgegangen, dass die dann auch gemeinsam von dort mit dem Zug wegfahren. Das stand wohl irgendwie fest, das war wohl irgendwie klar, dass... ist jetzt für mich in den Dokumentationen, was mir da zur Verfügung stand, nicht so ersichtlich, dass die GSG 9 fest davon ausgegangen ist, dass die dann auch auf ein Bahnhofsgleis gehen. Offenbar war denen klar, dass sie da mit einem Zug wegfahren wollten.
Ja.
Und es stand aber dann auch fest, Zugriff in der Gaststätte, sind zu viele Unbeteiligte, machen wir nicht. Zugriff im Zug, auch nicht. Wir nehmen den Fußgängertunnel, der zum Bahngleis führt. Also kannst du dir ja vorstellen, so eine Unterführung, da geht man so ein paar Treppen runter, das ist nicht groß.
Ja,
das
und ist dann hier, so unter den Gleisen.
Genau, das ist hier wie bei uns in Beuel oder so.
Ja. Ne?
Oder vielleicht noch ein Gleis mehr.
Ja.
Jedenfalls geht man dann da so runter.
Ja.
Dann hat man einen Aufgang zu so einem Zwischengleis und dann kommt man zum Ende des Tunnels, geht man dann da wieder rauf und wäre dann an dem Gleis, wo die halt hochgehen wollten. Und die haben gesagt, okay, wir machen das im Fußgängertunnel. Und einer von den GSG 9 Beamten hat die beobachtet an der Gaststätte und sollte dann quasi über Funk, verdecktes Funkgerät mitteilen, dass die jetzt die Gaststätte verlassen und in den Tunnel gehen. Dann war im Tunnel, war einer, ein Mann von der GSG 9, der dann beobachtet hat, wie die in den Tunnel dann unten angekommen sind und sind dann auf ihn zugekommen. Und er sollte dann per Handzeichen, also so die offene Hand so zur Faust machen, sollte er dann den GSG 9 Beamten, die am Tunnelausgang um die Ecke standen, sollte er dann dadurch das Zeichen geben, dass die so weit dran sind, bis auf 5 Meter, dass die dann den Zugriff machen können.
Ja.
Kannst du dir das vorstellen oder soll ich nochmal ein bisschen plastischer beschreiben?
Naja, also der stand im Tunnel, dass der sehen konnte, wenn die kommen.
Ja, genau. Als einfach nur, als ich stehe im Tunnel.
Genau,
und
die
warte.
Anderen standen, haben um die Ecke,
genau,
gelauert.
Genau.
Und der hat dann dieses Handzeichen da gemacht.
Ja, dass die sich dann quasi um die Ecke stürmen.
Und in den Tunnel rein.
Ja, in den Tunnel rein und eine Schrecksekunde ausnutzen und alle drei Personen dann verhaften können. Okay, soweit der Plan.
Ja, warum nicht? Hört sich gut an.
Hört sich gut an, ja.
Guter Plan. Und dann wahrscheinlich auch auf der anderen Seite auch nochmal GSG 9 Leute, dass die den.
Nö.
Dass die hinten den Weg abschneiden?
Nö.
Nee?
Nein. Und
also hätte ich jetzt vielleicht auch noch vorgeschlagen. Naja.
Ja, die haben ja gesagt, die kommen, sobald die hier ganz dicht bei uns dran sind,
dann
geben sie
direkt
uns das Zeichen
da
und dann stürmen wir raus.
Okay.
Ne? Und der Plan war, die sollten so bis auf ab 5 Meter Nähe sollten die dann sein.
Ja.
Ja, und es war dann so, dass der erste GSG 9 Beamte dann gemeldet hat, die verlassen die Gaststätte und gehen in den Tunnel rein.
Ja.
Alles klar, dann wussten die Bescheid.
Ja.
10 Sekunden später ist dann dieser GSG 9 Beamte, der das gemeldet hat, ist dann auch in den Tunnel reingegangen, ist hinter denen hergegangen. Er hat dann per Funkgerät, das hat er so angegeben, obwohl andere Quellen auch sagen, es ist nicht nachvollziehbar, ob es das wirklich gab.
Ja.
Aber es gab dann die Aussage, er hat über Funk gehört, Zugriff erfolgt. Und er hat gesagt, ah, okay, alles klar. Dann gehe ich jetzt auch in den Tunnel, um mich daran zu beteiligen am Verhaften oder einfach so, um zu gucken, was auch immer. Es hieß aber dann, ja, der hat sich da verhört. Das sollte eigentlich, der Funkspruch sollte eigentlich gehen, wenn Zugriff erfolgt.
Ja.
Aber er hat dann wohl irgendwie gedacht, der Zugriff wäre schon erfolgt. Der Satz sollte aber wohl anders lauten.
Ja.
Also ist er dann ungefähr 10 Sekunden, nachdem er gesagt hat, die sind jetzt in den Tunnel reingegangen, ist er quasi die Fußgängertreppe oder in die Unterführung reingegangen.
Ja.
Und hat dann festgestellt, ey, da steht ja der Wolfgang Grams im Tunnel.
Ja.
Der steht da einfach.
Ja.
Von wegen Zugriff erfolgt. Und der GSG 9 Beamte hat dann erstmal überlegt, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt wieder zurückgehen, rumdrehen? Und hat dann versucht, sich nichts anmerken zu lassen und ist an Grams vorbeigegangen. Die sind zwar in den Tunnel gegangen, diese drei, der V-Mann, Steinmetz, Hogefeld und Grams, aber die sind im Tunnel stehen geblieben und nicht weitergegangen. Warum, weiß keiner.
Du meinst der Wolfgang Grams, die Birgit und der V-Mann?
Ja, habe ich doch gerade gesagt. Sind im Tunnel stehen geblieben.
Genau, aber der V-Mann, Quatsch, nein.
Ja.
Also der V-Mann und die beiden Terroristen.
Ja.
Die sind im Tunnel stehen geblieben.
Ja.
Und der GSG 9 Typ ist weitergelaufen.
Ja, genau. Er ist erstmal runtergegangen, weil er den Funkspruch gehört hat, den er aber offensichtlich falsch verstanden hat.
Ja.
Er hat gedacht, der Zugriff wäre schon erfolgt. Und ist dann runtergegangen und da steht der Wolfgang Grams alleine.
Ja.
Von wegen verhaftet. Und er wusste dann nicht, was ich...
Ja, vielleicht haben die irgendwie gesagt, Zugriff erfolgt.
Also er hat verstanden, Zugriff erfolgt, aber es sollte heißen, wenn Zugriff erfolgt.
Ja, ja, okay.
Und dann ging der Satz noch weiter. Ja. Also er hat es irgendwie falsch verstanden. Und
ja, und dann?
Er ist an Grams vorbeigegangen. Er wollte dann nicht wieder zurückgehen.
Ja, ja, weil klar,
dann
das hätte er sich mega verdächtigt auffällig.
Und hat gesagt, okay, ich gehe einfach an ihm vorbei.
Ja.
Und der andere Polizist.
Hatte der denn so normale zivile Klamotten?
Nein, natürlich hatte der normale
zivile Klamotten. Ja, oder lief der da irgendwie mit so einem Polizei?
Nein, nein, ja, natürlich nicht.
Okay.
Die waren alle in Zivil.
Ja, okay. Ja. Ja gut, die müssen ja irgendwie kugelsichere Westen oder so auch anhaben.
Hatten sie nicht.
Echt nicht? Eine GSG-9-Truppe? Die geht einfach hier in Hemd, mit Hemd
wie
und...
Wie du.
Mit Hemd und Jeans?
Wie du und ich, sahen die aus.
Echt? Ist ja lebensgefährlich.
Ja, war auch lebensgefährlich. Stefan, das war ja ein verdeckter Zugriff. Die wollten ja, das war ja in der Öffentlichkeit.
Ja.
Da sind die nicht mit Helm und Maske und
so. Ja, ich dachte, so, und mit so Schildern und so. Nein. Kommt man so auf den zu, mit so Kugelsichern.
Das hätte ich vielleicht sagen sollen. Die sind da ganz normal in Zivil gewesen.
Alle?
Alle.
Auch die, die um die Ecke
waren?
Ja. Weil die hätten doch wenigstens total Schutzoutfit anhaben können oder so.
Das war...
Weil die hat er ja doch, die haben sie doch nicht gesehen.
Haben sie nicht gesehen, aber das war ja mitten im mitten am Tag. Das war ja auch Bahnhofsbetrieb.
Ja, okay, das wäre viel zu auffällig gewesen.
Ja, genau. Und die haben gedacht, vielleicht, wer ist da noch von der RAF?
Ja,
oder ein anderer, der zuguckt oder was mitkriegt. Mhm. Ja? Und dann war das auch so, musst du dir so vorstellen, um diese Ecke standen da halt 5, 6, 7, 8, ich weiß jetzt nicht genau wie viele. Insgesamt waren 37 vor Ort, aber die waren ja überall postiert.
Ja.
Ne? Und die standen da um diese Ecke und hatten dann auch schon geguckt. Da ist der Typ, der uns dann das Handzeichen gibt. Und die waren natürlich auch total angespannt und haben gesagt, jetzt gibt er uns jeden Moment das Handzeichen und dann stürmen wir raus. Polizei auf dem Boden, was weiß ich, was sie dann schreien und machen und wie die den dann festnehmen oder diese drei Leute auf den Boden und fixieren. Haben den dann angeguckt.
Ja, im besten Fall. Aber kann ja auch sein, dass der anfängt rumzuballern.
Ja, die stürzen sich auf ihn drauf. Die wollten ja auch diese Schrecksekunde ausnutzen.
Ja, okay.
Ne? Du hast diese Schrecksekunde.
So, dass er gar nicht seine Waffe ziehen kann und so.
Richtig.
Hat, wenn der überhaupt eine dabei hat.
Wussten sie nicht, aber davon war auszugehen.
Ja. Wenn der so gefährlich ist.
Wenn der so gefährlich ist, ja. Und jetzt bin ich immer noch da. Der eine GSG-9-Beamte ging auch in den Tunnel rein, ging denen hinterher.
Ja.
Und plötzlich steht er da und was soll ich machen? Er ist an ihm vorbeigegangen und hat versucht, sich nichts anmerken zu lassen.
Ja.
Aber der andere Polizist, der das Handzeichen geben sollte, der war total irritiert, dass da plötzlich dieser andere GSG-9-Beamte aufgetaucht ist.
Ja.
Und er konnte das nicht deuten, was das bedeuten soll, dass der da jetzt plötzlich war und hat das interpretiert. Und weil der Grams auch nicht weiterging, der stand da etwas entfernt, hat er das interpretiert als, ist Grams vielleicht gewarnt? Weiß der Bescheid, dass wir hier sind oder so?
Ach so.
Und dann hat er das Zeichen zum Zugriff gegeben. Und ja, dann sind die Polizisten um die Ecke gestürmt, der war aber zu weit entfernt.
Der wollte... Weil er dachte, der weiß schon Bescheid, wollte der dann sagen, komm, dann müssen wir jetzt den Zugriff machen.
Genau.
Jetzt, weil
er hat Sekunde entschieden.
Ja, wir machen das jetzt.
Ja, jetzt ist plötzlich dieser der andere Polizist da und der ist auch irritiert. Der steht da, okay, ich gehe einfach weiter.
Ja, ja.
Und er hat gesagt, ja, weiß der jetzt Bescheid? Kriegt er das mit, was hier passiert? Und hat den Befehl dann oder hat das Signal zum Zugriff gegeben?
Ja.
Und das war der Fehler war, Wolfgang Grams war nicht 5 Meter weit entfernt, sondern 10 bis 15 Meter weit entfernt. Und er hat direkt reagiert, hat gemerkt, scheiße.
Bullen.
Ja. Und ist dann in diesem Tunnel auf das Zwischengleis, die Treppen hochgelaufen.
Ja.
Und die Polizei hinterher und Grams schießt direkt und trifft einen GSG-9-Polizisten tödlich. Und rennt oben auf das Gleis drauf und schießt weiter auf die Polizisten, die ihm hinterher stürmen und die nehmen Deckung an dieser Treppe und ballern quasi blind um die Ecken oder über den Treppenaufsatz nach oben auf den Wolfgang Grams, der auch von Kugeln getroffen wird und dann ein Schreierei und Rumgeballere. Einer von den GSG-9-Beamten liegt am Boden, von mehreren Kugeln getroffen und Wolfgang Grams auch getroffen.
Tot.
Fällt aufs Gleisbett, als sie dann hochkommen, die Polizisten, liegt da im Gleis Und ja, Notarzt kommt noch. Beide werden dann auch noch ins Krankenhaus geflogen und beide versterben. Der eine GSG-9-Beamte, der Michael Neftrella,
ja.
Junger Typ, ich glaube, das war sogar der erste Einsatz. Keine schusssichere Weste, weil aus Kostengründen gab es nicht diese dünnen schusssicheren Westen, sondern nur diese dicken. Die wurden aber nicht angezogen aus Tarngründen.
Ja, ja.
Und hatten auch nicht ihre Dienstwaffen gezogen, als sie den Zugriff versucht haben, weil die Vorgabe war, ohne Waffen den zu fassen. Aber er war zu weit weg. Er hat dann seine Waffe geschossen, gezogen und auf sie geschossen und hat den einen getroffen mit mehreren Kugeln. Und naja, aber dann...
Und was ist mit den anderen beiden?
Hogefeld und Steinmetz wurden beide überwältigt und geschnappt, haben sich nicht gewehrt, haben sich widerstandslos verhaften lassen. Und Wolfgang Grams hat direkt reagiert, geschossen und diese Treppe hochgelaufen, weitergeschossen, die GSG-9-Beamten um die Ecke geschossen, ohne Ende Kugeln verballert, 40, 50 Stück. Wurde dann von ein paar Schuss getroffen und dann lag er dann tot im Gleisbett. Oder war noch nicht tot zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Und dann wurde dann festgestellt, Grams ist dann später auch gestorben und es wurde festgestellt, Kopfschuss. Aufgesetzter Kopfschuss aus seiner eigenen Waffe.
Ach krass.
Ja.
Der hat sich selbst umgebracht.
Ja. Ja, und das war dann...
Weil er nicht in Gefangenschaft wollte.
Ne? Ja.
Das ist ja krass.
Ja. Aber jetzt kommt's, jetzt ist mein Laptop...
wieso hat er nicht versucht abzuhauen? Ging nicht, ne?
Tja, er hat ja quasi das gemacht, was die vorhatten, sich den Weg frei zu ballern. Und dann schätze ich mal, dass der dann in der auswegslosen Lage sich dann per Kopfschuss getötet hat. Aber das kommt jetzt. Das ist halt bis heute noch umstritten. Und das war auch dieser Skandal, den das ausgelöst hat. Da sind ja auch Politiker zurückgetreten und die Presse hat sich überschlagen wegen diesem Fall. Was ist da passiert?
Ja.
Weil wenn das zum Beispiel gewesen wäre, dass das war ein aufgesetzter Kopfschuss, das war sehr schnell klar, aus der Waffe von Grams.
Ja.
Haben die GSG-9-Polizisten vielleicht seine Waffe genommen und ihn hingerichtet? Dann wäre das quasi Staatsmord gewesen. Nicht unwahrscheinlich.
Waren da nicht auch andere?
Nee, die sind alle direkt weggelaufen. Es gab dann keine Zeugen mehr. Das wäre eine Katastrophe. Wenn das so passiert, wäre es eine Katastrophe für den deutschen Rechtsstaat gewesen.
Ja, klar.
Und es gab dann auch immer welche, die dann gesagt haben, nein, der hat sich nicht selbst umgebracht, zum Beispiel die Eltern auch. Es gab da auch mehrere Gerichtsstreitigkeiten.
Ja.
Aber das ist dann jetzt erstmal so, der ist tot. Und es gab auch dann keine Augenzeugen. Die Polizisten haben es auch nicht gesehen. Die haben um die Ecke blind geschossen.
Ja.
Und als sie dann rauskamen, lag er im Gleisbett. Man wusste auch gar nicht, ist er ins Gleisbett gestürzt, von Kugeln getroffen, hat sich da erschossen?
Ja.
Oder stand er auf dem Gleis? Hat sich die Pistole an den Kopf gesetzt, abgedrückt und ist dann erst gestürzt. Wusste man nicht.
War der denn noch woanders getroffen oder nur am Kopf?
Doch, auch woanders.
Ja, ja. Dann ist doch naheliegend, dass der gemerkt hat, ich bin verletzt, die haben mich, ich komme hier nicht mehr weg. Und dann hat er vielleicht gesagt, komm, dann setze ich jetzt selber den Schuss an.
Ja, also Birgit Hogefeld, die lag dann da auch, hat das alles so gehört und mitbekommen. Aber sie wurde direkt Gesicht auf den Boden und so Kapuze übergezogen, dass die nichts sehen kann. Nicht die Gesichter von den Polizisten oder sonst auch nichts anderes, was mit dem V-Mann passiert und so weiter.
Ja.
Die wurde halt quasi direkt aus dem Verkehr gezogen, dass die da nichts mehr sehen kann. Und ja, das waren dann natürlich die Medien, vor allen Dingen Spiegel und Monitor, die haben sich dann überschlagen, weil es da auch so viele Fehlinformationen plötzlich gab, die da im Umlauf waren.
Aber das ist doch total, voll die Verschwörungstheorie.
Ja, pass.
Warum soll denn die GSG 9 dem seine Waffe nehmen und die ansetzen und ihn erschießen?
Was haben gedacht, weil der im Sterben liegende Kamerad von denen, von Grams, dann erschossen wurde.
So als Rache
wurde.
Oder
was? Als Rache, genau, ja.
Ist total unwahrscheinlich.
Ist es unwahrscheinlich. Und man muss da jetzt auch nicht unbedingt von ausgehen, aber man muss da auch klar sein und auch, muss natürlich ermittelt werden. Das war eine Zugriffsaktion von der GSG 9 und ein Polizist ist tot und der, den man verhaften wollte, ist auch tot. Natürlich muss das aufgeklärt werden. Was ist da passiert? Ja. Warum ist der tot? Und so weiter. Und es gab dann auch typisch so viele Ermittlungspannen. Da bei der Obduktion wurden Fehler gemacht. Zum Beispiel wurde, um Fingerabdrücke zu nehmen vom toten Wolfgang Grams, wurde seine Hand gewaschen. Das hat Schmauchspuren, potenzielle Schmauchspuren, Schmauchspuren beseitigt. Dann wurden irgendwie an dem Kopfschuss Haare entfernt und abgeschnitten und weggeworfen, um das irgendwie freizulegen. Das hätte man alles nicht tun dürfen. Mhm. Tage später wurden dann immer noch Hülsen gefunden am Tatort, obwohl der Tatort schon wieder offen war. Die Patrone wurde nie gefunden, mit dem er sich erschossen hat.
Ja.
Wo ist die hin? Und die Waffen zum Beispiel von den GSG 9 Beamten wurden auch nicht eingesammelt, um zu gucken, um die zu untersuchen etc. Das ist alles nicht passiert. Und jetzt kommt das Entscheidende. Der Verfassungsschutz hat gesagt, wir sprechen hier nur von zwei Leuten, die da vor Ort waren.
Ja.
Und der V-Mann, da ist nicht die Rede von. Es gibt offiziell nur zwei Leute. Aber es gab Zeugen, die gesagt haben, wieso, das waren drei Leute da in der Gaststätte. Und die Ermittlungsbehörden haben die dann auch so beeinflusst, ja, wieso, das waren nur zwei, sie haben nur zwei gesehen.
Warum wollten die denn
das? Der Verfassungsschutz wollte den V-Mann noch weiterhin benutzen.
Ach so.
Ja, das war die alleroberste, es wurde da sogar mit Geheimnisverrat gedroht und so weiter. Das ging bis ins Innenministerium, dass die halt gesagt haben, weil der Bundesanwalt, der wollte das offenlegen und so weiter. Und der hat gesagt, nein, darüber wird nicht gesprochen. Über diesen dritten Mann, den V-Mann, keine Informationen rausgeben. Ja. Und das hat dann natürlich auch dann direkt Spekulationen geschürt und sowas. Und dann gab es halt auch eine Zeugin, war eine Kioskbesitzerin, nicht von der Gaststätte, die hat das beobachtet und die hat dem Spiegel gesagt, ich habe gesehen, wie Wolfgang Grams regelrecht hingerichtet wurde.
Ach krass.
Ja, und das war natürlich eine riesen Spiegelstory mit dem Konterfei von Wolfgang Grams in so einem Fadenkreuz.
Ja, ja.
Titel Todesschüsse in Bad Kleinen, irgendwie sowas.
Ja, ja.
Dann gab es einen Monitorbericht, der auch in die ähnliche Richtung ging. Es gab dann auch noch einen anderen Zeugen, der gesagt hat, hier, ich bin von der GSG 9 und ich habe das gesehen, was da passiert ist. Aber später hat sich dann herausgestellt, diese Zeugen waren nicht besonders belastbar und nicht besonders glaubwürdig.
Ja.
Die Aussagen haben sich mehrmals geändert und auch diese Kioskbesitzerin hat dann später gesagt, ich habe nie gesagt, dass der einen Kopfschuss bekommen hat. Ich habe nur gesagt, ich habe gerade gesehen, wie der regelrecht hingerichtet wurde, von mehreren Schüssen getroffen. Ist schon was anderes, als dann, dass man daran rausgemacht hat, ich habe gesehen, wie er mit einem Kopfschuss hingerichtet wurde.
Mhm.
Übrigens wurde auch eine Schaffnerin angeschossen und verletzt, die da zufälligerweise vor Ort war, einige Meter aber entfernt von der Kugel von der GSG 9, weil die quasi so an der Treppe waren, die an diesem Treppenaufsatz zum Absatz zum Gleis haben die so blind über die Brüstung geschossen, übers Geländer.
Ja, ja, ja.
Ja, also auch so, wie man überhaupt nicht vorgehen sollte. Du kannst da nicht blind auf einen vermeintlichen Terroristen schießen
und andere Raum,
auch gefährden,
ne?
Genau.
Ja.
Und haben eine auch getroffen und das war eigentlich nur Zufall, dass sie nicht schwerer verletzt wurde und dass nicht auch noch andere getroffen worden sind.
Ja.
Und ich habe schon eben von den Hülsen gesprochen, die dann Tage später noch gefunden wurden. Also schlechte Spurensicherung gab es. Die abgeschnittenen Haare bei der Obduktion, warum? Die nicht gefundene Kugel und so weiter. Hohgefeld wurde erst als.
Also meinst du, das waren nur Pannen?
Pannen
oder wurde da wirklich was vertuscht?
Nee, es waren Pannen. Ermittlungspannen und Spurensicherungspannen. Birgit, warte gerade, Birgit Hogefeld wurde erst im Polizeiauto durchsucht und da wurde festgestellt, ach, die ist sogar bewaffnet, hat eine Waffe und ein Magazin bei sich. Es wurde vergessen, die direkt zu filzen und sie auf Waffen zu untersuchen. Und solche Pannen haben sich aufeinandergereiht.
Ja. Aneinandergereiht.
Aneinandergereiht, ja. Und es war dann auch so, was die Justizministerin damals, Leuthäuser-Scharrenberger.
Ja, die war doch, die ist doch noch politisch
Nee, ist sie nicht.
Ich habe die auch irgendwie noch vor kurzem noch irgendwie ein paar Mal wahrgenommen.
Okay,
ja.
Ne, die war 1973 Justizministerin.
Ja, aber Justizministerin. Die war doch noch vor 3 Jahren irgendwas.
Die hat dann auch relativ schnell den Generalstaatsanwalt abserviert. Der musste gehen, musste seinen Hut nehmen, wegen Kommunikationspannen etc. Der hat am Abend der Festnahme hat dann noch öffentlich gesagt, Hogefeld hat hier das Feuer eröffnet.
Ja.
Was überhaupt nicht gestimmt hat. Die hat überhaupt nicht geschossen. Also ständig wurde was anderes gesagt, ständig andere Kommunikation und keiner wusste genau Bescheid und dass man dann auch noch Zeugen beeinflusst hat, um diesen V-Mann da zu decken, war natürlich ein Nährboden für Spekulationen.
Ne? Ja.
Ja, und ich habe es eben schon gesagt, ein Grund war, dass dieser V-Mann geschützt werden sollte und es sollten offiziell nur 2 Leute vor Ort gewesen sein, Grams und Hogefeld. Zeugen wurden auch so beeinflusst,
ja, ich meine, den V-Mann konnten sie doch einpacken. Wenn da so viel Spekulationen sind, kann man den doch nicht mehr zurück in so ein terroristisches Milieu schicken.
Ja, das hatten die aber zuerst vorgehabt. Wenn die jetzt sagen, wir haben Grams und Hogefeld einkassiert und du konntest fliehen beispielsweise oder du warst gar nicht vor Ort, dann kann der ja quasi zurückgehen und weiter als V-Mann arbeiten.
Ach so, ja.
Das war eigentlich der Plan.
Ja, ja.
Die können ja schlecht dann sagen, ja, der war schon da.
Ja, wann
sollten die das
klar,
sagen?
Ist ja auch irgendwie komisch, wenn die diesen Wolfgang Grams da irgendwie abknallen, die Hogefeld einknasten und er kommt dann weg, ne?
Ja.
Wäre ja irgendwie alles ein bisschen merkwürdig.
Aber abknallen ist jetzt so, die haben, also es wurde ja dann auch in mehreren Verfahren festgestellt, dass er sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit selbst erschossen hat.
Ja.
Es gab dann zwar noch so einen Schweizer Gerichtsmediziner, der dann die Leiche untersucht hat und er hat so Schürfwunden an seinen Fingern feststellen können und da konnte man denken, ist das vielleicht daher gekommen, dass ihm die Waffe dann entwunden wurde.
Ja. Ne?
Aber
also aus der Hand gerissen.
Genau, aber es hätte genauso gut in dem Sturz in den Schotter und die Leiche wurde auch bewegt. Also das konnte man jetzt nicht sagen, dass diese Wunde auf ein Entwenden der Waffe hingedeutet hätte.
Konnte man denn nicht Fingerabdrücke an der Waffe sehen oder sowas?
Ja, klar wurde die Waffe auch untersucht.
Ja.
Aber es war da nichts zu finden.
Mhm.
Ja. Und es war dann auch dieser Abdruck des Laufes sichtbar an ihm. Also es war eindeutig von der eigenen Waffe, ging dieser Schuss aus. Und auch das wird dann so genannt, das Spurenbild, Einschusskanal und so weiter, das war so eindeutig, dass es auf Suizid gedeutet hat. Also es gab dann keine...
Es war eindeutig, dass es darauf hingedeutet hat, dass jemand ganz nah die Waffe an seinen Kopf gehalten hat. Aber wer das war, das kann man doch nicht sagen.
Also, doch, klar. Das kann man schon anhand des Einschusskanals und
also des Winkels.
Ja, genau. Und des Spurenbildes,
ja.
Blutspuren, Spritzer etc. Aha. Die Kleidung von den Polizisten wurde ja dann auch. Das hätte, wenn die das. Ne?
Weiß ich nicht.
Also, es wurde anhand.
Ist doch völlig egal, wer dir die Waffe an den Kopf hält. Ob du es selber machst oder jemand anderes. Ist doch derselbe Einschusskanal.
Also, es gab ja auch ein Verfahren. Staatsanwaltschaft Schwerin. Das war Staatsanwalt, wie heißt er? Schwarz.
Ja.
Der hat das dann auch in der Dokumentation gesagt, dass das Spurenbild, Einschusskanal und so weiter, dass nichts darauf hingedeutet hat, dass ein anderer die Waffe in der Hand gehabt hat. Ja, aber durch dieses ganze kommunikative, chaotische Missmanagement, was da auf dieser Polizeiebene stattfand, daraufhin gab es dann auch ein politisches Chaos. Also es gab ja dann auch diese diese Sendung von Monitor und den Spiegel etc. Mhm. Und dann musste der Generalstaatsanwalt gehen und dann ist auch noch damals der Innenminister, der Bundesinnenminister Rudolf Seiters, ist zurückgetreten aufgrund von, hat er gesagt, er übernehme die politische Verantwortung für offensichtliche Fehler, Unzulänglichkeiten und Koordinationsmängel innerhalb von Bundesbehörden. Mhm. Und da haben halt beim BKA zum Beispiel gesagt, dass der jetzt zurücktritt, ist eigentlich ein schlechtes Zeichen. Der Seiters wollte eigentlich sagen, hier wird nicht irgendwie was vertuscht und alles offen und transparent und ich trete sogar zurück und übernehme da die Verantwortung. Und ja, andere haben aber gesagt, ja, dadurch, dass der zurücktritt, dann denkt die Öffentlichkeit, ja, ist recht, oh Gott, was muss denn da noch kommen? Was ist denn da alles passiert? Und auch der Staatsanwalt in Schwerin hat gedacht, wofür nimmt er denn jetzt die Verantwortung? Warum tritt er denn zurück? Hm. Ist da an dem...
Ich verstehe, was du so immer sagen willst. Ja. Also, wenn jemand zurücktritt, gesteht er ja unmittelbar auch ein, dass er Fehler gemacht hat.
Ja.
Und also kann man daraus schlussfolgern, es sind Fehler begangen worden.
Ja.
Hätte er besser mal nicht zurücktreten sollen, weil dann hätte er damit mehr oder weniger signalisiert, hier ist alles richtig abgelaufen.
Ja, und der Schweriner Staatsanwalt hat dann auch gesagt, ja, vielleicht ist dann da doch was dran an dem Monitorbericht und an den Spiegel-Sachen. Aber er hat dann später nochmal gesagt, es gab drei unterschiedliche Aussagen von dieser Kioskverkäuferin, das war alles nicht glaubhaft. Und auch dieser angebliche GSG-9-Zeuge, der war gar nicht vor Ort und hat nur Sachen vom Hörensagen weitergegeben. Und mit dem konnte dann auch wenig angefangen werden. Aber dann, ja, jedenfalls Innenminister ist zurückgetreten. Und das Ganze hat natürlich auch dieses diese These vom Staatsmord genährt. Diese ganzen Rücktritte und Unklarheiten. Ja. Und was mit diesem dritten Mann? Nach einigen Wochen konnte das dann auch nicht mehr aufrecht erhalten werden. Und die haben das dann zugegeben, dass da ein V-Mann vor Ort war.
Ach so, okay. Ja,
weil der Mediendruck und das war quasi nicht mehr aufrecht zu erhalten. Und es gab halt auch zu viele, die den gesehen haben. Und dann war es halt besser dann zu sagen.
Das wäre wahrscheinlich einfach zu gefährlich für ihn geworden.
Ja.
Ja.
Und
also haben die den rausgezogen, ja?
Die haben ins Zeugenschutzprogramm gekommen und war dann halt auch quasi raus. Und bis heute ist nicht ganz klar, ja, war der jetzt wirklich nur so ein Kurier? Oder war der auch beteiligt an Straftaten? Und der Verfassungsschutz dazu keine Auskunft. Hm. Die wissen es, aber wird nicht preisgegeben. Und das wäre natürlich auch ein Skandal, wenn ein V-Mann von der deutschen Staatsschutzbehörde, wenn der in Verbrechen aktiv oder indirekt beteiligt gewesen wäre.
Tja, also.
Und der Spiegel hat auch vor ein paar Jahren selbst nochmal die Berichterstattung von damals kontrolliert und nochmal bewertet. Das ist, du kennst du diesen Relotius?
Ja, ja,
ja. Und es gibt eine Relotius-Kommission,
ja,
dass die jetzt versuchen, da noch besser mit ihren Quellen und so weiter, besser journalistisch zu arbeiten. Und die kamen da auch zu dem Ergebnis, dass dass falsche Aussagen waren und dass die Quellen unglaubwürdig waren. Und letztendlich war das Ganze verheerend für den Spiegel, hat die Glaubwürdigkeit dort ganz schön ramponiert.
Und weil der Spiegel im Prinzip das Verbrechen falsch dargestellt hat, oder was?
Ja, die haben halt diese Staatsmordthese dort gestützt und haben gesagt, ja, wir haben hier Aussagen und so Anrufe von so einem...
Ist der Spiegel nicht auch tendenziell eher links?
Ja, auf jeden Fall.
Oder gewesen? Ich glaube mittlerweile nicht mehr so sehr, ne?
Auf jeden Fall, immer noch.
Ja, ja,
ja.
Das heißt, der war ja auch wahrscheinlich dann eher...
Kann man jetzt so nicht sagen, dass die auf der Seite von der RAF sind, aber die, ja, aber die gucken zu, da nein, nein, schon eher nicht, genauer hin.
Nein, dass die jetzt auf der Seite der Kriminellen stehen,
so.
Nein. Aber was ich meine ist, dass die sich sehr genau angucken, ob der Staat rechtmäßig handelt.
Genau, ja.
Genau.
Ja.
Und wenn die da Ungereimtheiten entdecken, dass die dann da in die Wunde reinstechen. Und das haben die auch gemacht.
Also Springer Verlag.
Aber das darf
halt so
man doch auch.
Eher so, ja natürlich, sagt doch auch keiner.
Ja,
was.
Weil du meinst, die im Nachhinein haben die das, die Berichterstattung.
Ja, weil ihre Quellen falsch waren. Weil die da Sachen geschrieben haben, die vorne und hinten nicht gepasst haben und haben das dann in ihrer eigenen Relotius-Kommission dann auch nochmal für sich bewertet.
Ach, du meinst, da saß dann so ein Journalist dran, der meinte, ey, wir brauchen einfach eine geile Story.
Es gab,
lass uns mal so ein paar Aussagen.
Es gab diese Kioskbesitzerin, die gesagt hat, der wurde regelrecht hingerichtet.
Ja.
Und die haben dann da quasi draus gemacht, Staatsmord im Auftrag der Bundesregierung.
Die brauchen halt eine Schlagzeile.
Ja. Und das war im Nachhinein...
Aber das, ja, die wahrscheinlich saß da so ein Redakteur und dachte, oh, eine geile Story, wir machen eine Überschrift Staatsmord, das wird gelesen. Und dann plötzlich merkten die dann nach so einer Story, oh scheiße, hier müssen sogar Leute ihren Hut nehmen, öffentlichen Ämtern und so. Ja, ne?
Ja, und damals war, der hieß Walter Zuber, nie gehört den Namen, klingt wie so ein Bayer, aber der war Innenminister von Rheinland-Pfalz. Mhm. Und der hat halt so die ganze Zeit auch darauf bestanden, dass dieser V-Mann geschützt werden muss. Der hat dann sogar quasi der Justizministerin, der Bundesjustizministerin dann gesagt, wenn das irgendwie rauskommt, da müssen sie für sorgen, drohen sie mit Geheimnisverrat und so weiter. Obwohl das BKA und der Generalbundesanwalt das freigeben wollten. Der hat dann da angerufen im Innenministerium Rheinland-Pfalz und hat da um diese Freigabe gebeten und er hat gesagt, nein, gibt's nicht. Das hat der...
Wer?
Der Generalbundesanwalt hat beim Innenministerium in Rheinland-Pfalz angerufen und hat gesagt, ich hätte gern die Freigabe, dass wir das sagen können, dass da dieser V-Mann da auch noch.
Ja.
Und er hat dem widersprochen. Und dann durfte
er
das nicht
sagen.
Wer
hat wem widersprochen?
Der Innenminister von Rheinland-Pfalz, dem Generalbundesanwalt.
Aha, okay. Und sehr verflochten.
Ja, total.
Okay.
Also siehst du, was das für eine...
Ja.
Was das auch für ein Skandal war und wie das das Deutschland auch bewegt hat und beschäftigt hat.
Naja, wenn der Staat mordet, ist das natürlich ein Skandal. Ne?
Ja, total.
Ja, klar.
Und auch wenn der Staat dann noch was vertuschen will.
Ja.
Oder
absolut.
Sagt, ja.
Statt bei der Aufklärung mitzuhelfen.
Genau. Ihr müsst das nicht alles so genau wissen. Ja. Und das mit dem V-Mann würden wir auch lieber für uns behalten. Der kommt mal schön in ein Zeugenschutzprogramm. Wollen wir auch gar nicht so genau sagen, was der da so noch so gemacht hat. Das geht euch nichts an. Das kannst du ja nicht machen. Das ist schon kein gutes Zusammenarbeiten von den Behörden. Mhm. Und wie dann die Öffentlichkeit und die Presse darauf reagiert, ist ja auch klar. Hier, ich habe noch ein paar Fakten für dich.
Ja.
Der getötete GSG-9-Beamte, das war der Michael Nifzreller aus Aachen, in Aachen geboren, Spitzname Shorty. Mhm. Junger Typ. Erster Einsatz.
Wahrscheinlich irgendwie so 22 Jahre alt.
Ja, so in dem Dreh. Und hat versucht, Grams zu verhaften, hat sich auf ihn gestürzt und hat die Kugeln abbekommen.
Ach so, so ist der gestorben?
Ja.
Also das ist krass.
Was hast du denn gedacht, wie der gestorben ist?
Ich dachte, der saß dann da in seiner Deckung. Wurde dann da irgendwie
das war
in der Deckung erschossen.
Beim Zugriff, als die um die Ecke gekommen waren, waren die ja zu weit entfernt.
Ja.
Und Grams hat reagiert, direkt die Waffe gezogen.
Ach, da, im
geschossen.
Tunnel
ja,
schon.
Ja.
Ach so.
Ja. Im Tunnel oder auf der Treppe nach oben.
Mhm. Ja. Tragisch.
Ja.
Tragisch. Junges Leben. Aber ich finde es auch krass, wie. Ey, wie gefährlich diese RAF-Typen waren, ne?
Ja, total.
Also, das ist ja Wahnsinn. Wenn die sich ertappt fühlen, ballern die direkt los.
Ja.
Ich find's krass.
Es gibt ja auch noch so eine Historikerin, die ich zitieren möchte, Petra Terhöfen, die hat da, macht so zeitpolitische, zeitgeschichtliche Dokumentation und sie hat dann auch geschrieben, als Stand der zeithistorischen Erkenntnis stellt sie fest, dass Grams von mehreren Polizeikugeln getroffen wurde, sich selbst getötet hat. Gerüchte einer Hinrichtung hätten sich über Jahre gehalten sein, aber schließlich widerlegt worden. Mhm. Für die Historikerin ist auch das Festhalten am weiteren Einsatz des V-Mannes maßgeblich mitverantwortlich für die Fehler beim Einsatz und der anschließenden Ermittlung. Hätten die direkt gesagt, okay, klärt das, wird alles aufgedeckt. Da war noch ein V-Mann, den haben wir jetzt aus dem Verkehr gezogen. Nein, die wollten daran festhalten. Wahrscheinlich, weil der Verfassungsschutz und auch das Innenministerium in Rheinland-Pfalz so, das so geil fanden, dass die einen V-Mann in der RAF hatten. Ja, es gab auch Kritik an der GSG 9, an der ganzen Organisation und an der Abstimmung. Der Kommandeur der GSG 9 war zu dem Zeitpunkt nicht vor Ort. Die hatten das quasi ohne ihren Kopf entschieden, wie die da vorgehen. Trugen keine kugelsicheren Westen. Für diese dünnen kugelsicheren Westen, die wurden aus Kostengründen, waren die nicht angeschafft worden. Diese ganzen Fehlschüsse, dass die da blind um die Ecke schießen, das ist überhaupt nicht das Vorgehen. Dass
Wild dann, West.
Ja, genau. Dass da sogar eine unbeteiligte Schaffnerin getroffen Wayne. Worden ist. Ist Wahnsinn.
Ja.
Und
ja, spricht jetzt nicht so sehr für diese so unglaublich
für diese Elite-Truppe.
Gut ausgebildete Elite-Truppe, wo man so denkt, so wow, die seilen sich von Hubschraubern ab und buddeln sich irgendwie aus der Erde raus und überwältigen ihre, ihre Leute. Also, da hätte ich mir, also das klingt ja jetzt echt so, als würde jeder x-beliebige Polizist das machen.
Das mit Sicherheit nicht, aber dieser Mythos, diese Elite, diese, wo man da so stolz drauf ist, die alles schaffen, das wird dann.
Die ist da ziemlich demaskiert worden.
Genau,
ne?
Genau. Das sind nämlich, da gibt es nämlich doch auch jede Menge Fehler und dass die da in Panik geraten sind, als wie die festgestellt haben, der Einsatz
also wie
klappt nicht so, wie
ich finde das ja auch. Also der Typ, der da entschieden hat, so, naja, wir greifen jetzt zu, der ist zwar noch 15 Meter weit weg, das ist ja so eine krass falsche Entscheidung. Also wie kann man denn so einen gefährlichen Typen so aus 10 Meter Entfernung versuchen zu überwältigen?
Also es gab mehrere falsche Entscheidungen. Die erste war, dass der, dass die jetzt dann den Zugriff im Bahnhof dann doch gemacht haben, okay, wurde halt dann so entschieden, aber dass der eine Polizist dann auch in den Tunnel hinterhergegangen ist, obwohl er angeblich irgendwie gehört hat, Zugriff erfolgt. Und dass er dann, hat sich vielleicht auch falsch entschieden, vielleicht hätte er sich doch rumdrehen sollen und wieder zurück. Nein, er ist an dem vorbeigegangen. Und das hat den anderen irritiert, dass der gedacht hat, warum geht der da jetzt so lang und warum bleibt der Grams da stehen? Mhm. Hat er den erkannt? Wurde er gewarnt? Weiß der Bescheid? Jetzt Zugriff, sonst haut er wieder ab oder sonst zieht der vielleicht dann doch die Waffe und fängt an, um sich umzuballern.
Ja gut, andererseits, das sind alles so Millisekunden, in denen du entscheiden musst.
Und wo du so unter Spannung stehst.
Ja, und dann entscheidest du dich irgendwie und dann ist es halt die falsche Entscheidung. Ja. Ne? Ja.
Und dafür ein paar Wochen, der Staat hat nicht gewankt, aber er hätte wanken können, ne, weil dieser Verdacht, den man dann auch lange nicht ausräumen konnte, weil der Staat jetzt auch nicht besonders gut mitgeholfen hat, das auszuräumen, dass diese Frage war, hat die Polizei vorsätzlich jemanden erschossen und hat dann der Staat gelogen, um das zu vertuschen? Das hätte dann die Bevölkerung massiv verunsichert und noch weitere Radikalisierung nach sich gezogen etc. Ne?
Ja.
Und es gab aber dann auch welche, die haben dann von einer eher von so einer, dass der Staat nicht gewankt hat, sondern dass das dann eher so eine Medienkampagne, eine Schmutzkampagne. Das hat nämlich zum Beispiel Helmut Kohl gesagt, öffentlich. Hat sich dann vor die GSG 9 gestellt und so weiter. Kannst du den nachmachen? Der hat von einer Medien- und Schmutzkampagne gesprochen.
Nee, Kohl, keine Ahnung.
Den konnte doch jeder nachmachen.
Nee, ich weiß gar nicht mehr, wie der geredet hat.
Das war eine Medienkampagne.
Eine
Schmutzkampagne.
Das stimmt. Das war eine Medienkampagne, warum?
Ja.
Das ist natürlich, der deutsche Staat, das ist meine Rechte rocken. Das ist eine Medienkampagne, warum?
Soll ich mal ein Fazit machen, Stefan? Dann sind wir hier durch.
Okay.
So, ich habe hier ein Fazit.
Ja.
Ich gehe es mal kurz durch.
Ja.
Also, der Verfassungsschutz hatte eine Quelle in der RAF und vermutlich wussten die auch, dass der auch an Straftaten beteiligt war. Die Quelle sollte geschützt werden, das war denen das Wichtigste. Und BKA und Bundesanwaltschaft hatten keine Ahnung, die wollten den dritten Mann veröffentlichen und weil die das nicht durften, gab es dann immer mehr Widersprüche und Spekulationen und wenn die, dann hat das
die hätten sich vielleicht einfach mal besser verständigen können. Genau. Hätte man dann nicht, wie kann man denn so aneinander vorbeireden? Ja.
Vielleicht hat der Verfassungsschutz schlecht gedacht, wenn wir das zugeben, dann müssen wir vielleicht auch noch mehr zugeben, dass wir noch mehr wussten von dem V-Mann, dass der vielleicht auch an Straftaten beteiligt war. Ja. Na, vielleicht war das denen deswegen so wichtig. Ja. Naja, deswegen hat ja auch der Innenminister dann mit Geheimnisverrat gedroht und mussten Leute gehen und so weiter. Naja, insgesamt war der Zugriff in Bad Klein eine einzige Katastrophe. Eigentlich hätte ja nur die Birgit Hogefeld geschnappt werden sollen.
Ja.
Dann haben die dann gemerkt, die trifft sich mit einem, Wolfgang Grams. Mhm. Okay, dann schnappen wir doch beide. Wir nehmen dann doch diesen Ort, den wir eigentlich nicht machen wollten. Dann gab es Ermittlungspannen, Kommunikationspannen und so weiter und so fort. Am Ende waren zwei Leute tot. Wolfgang Grams ist ja auch ein Mensch, der gestorben ist.
Ja.
Der GSG-9-Polizist war tot. Hogefeld kam, 1996 wurde sie verurteilt für eine Gefängnisstrafe. 2011 ist sie als letztes RAF-Mitglied freigelassen worden.
Echt?
Ja.
Und lebt jetzt seitdem in Freiheit?
Ja.
Okay.
Und Steinmetz lebt bis heute irgendwo im Ausland im Zeugenschutzprogramm.
Ja. Schönes Haus an der Côte d'Azur.
Ja, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Das wäre reine Spekulation.
Der Steinmetzi. Und was ist mit der Rudi Carrell-Familie geworden? Hatten die einen schönen Urlaub? Oder haben die dann am Flughafen so, hey, April?
Schießt
der Reis vorbei, ihr könnt wieder nach Hause gehen.
Entzieht sich leider meiner Kenntnis. Das
hätte ich aber auch noch mal recherchiert.
Auch interessiert.
Ja, auf jeden Fall.
Ob die dann gesagt hätten.
Da hast du nicht wirklich zu Ende recherchiert.
Michael. Ja, da gibt es keine Informationen zu.
Echt nicht?
Nee.
Ach so.
Aber wenn einer von unseren Hörern da was weiß, ist die Familie dann zu Rudi Carrell eingeladen worden? Konnten die in Urlaub fliegen? Wann kamen die zurück? Haben die eigentlich auch krass.
Und vor allen Dingen, wusste Rudi Carrell davon?
Dann kommen die dann irgendwann wieder und stellen dann fest, ey, hier waren welche bei uns in der Wohnung und haben hier, und spätestens nach den Ermittlungen wussten die das dann.
Hier steht noch so ein riesen Feldstecher. hat den einer von euch hingestellt oder was? Hast du? Nee, der gehört dem BKA.
Ja.
Müssen wir wieder zurück.
Ja, kommen die nachher abholen. Ja. Bevor wir hier rausgehen, ich möchte noch drei Lieder auf die Playlist setzen.
Ja.
Und zwar drei Top-Songs aus dem Jahr 1993.
Ja, das hatte ich gerade so bevor wir rausgehen, möchte ich noch drei Terroristen grüßen. Das hatte ich gerade so angehört. Ach, ja, ich weiß nicht, aber okay.
Wieso hat sich das so angehört?
Ja, weil da genau drei Terroristen und dann möchte ich noch drei.
Okay,
egal.
Top-Songs von 1993 auf die Playlist setzen.
Okay, die aber jetzt nichts mit dem Fall zu tun haben.
Die waren halt einfach 93 ein Hit.
Okay.
Und ich könnte mir vorstellen.
Und es könnte ja sein, dass Wolfgang Grams die gehört hat. Ab und zu.
Ja, oder Michael Nefträhler.
Genau, deshalb setzen wir die auf die Playlist.
Ja, der war bestimmt auch aufgeregt am Vorabend.
Dieser verdeckte Ermittler?
Das
ist sowieso eine Megaleistung, so ein Treffen durchzuziehen und sich nicht anmerken zu lassen, dass man wahrscheinlich total nervös ist. Ne?
Du meinst jetzt den V-Mann oder was?
Ja.
Nee, ich meinte den Polizisten, der erschossen wurde.
Ach so.
Ja.
Ja.
Also, der hat ja irgendwelche Informationen dann und wann weitergegeben, aber der wusste ja nicht, wann ist hier ein Einsatz geplant, ist überhaupt ein Zugriff geplant oder...
Wer wusste das nicht?
Der V-Mann, der wusste das doch nicht.
Ja.
Für den war das einfach ein Treffen in Bad Klein.
Ach, ehrlich?
Ja. Der wusste
das gar nicht?
Woher soll der das denn wissen?
Wird der nicht vorher informiert, pass mal auf, du triffst die jetzt, weil wir machen einen Zugriff?
Nee.
Echt nicht?
Mit Sicherheit wusste der das nicht.
Warum denn nicht?
Weil das ja auch viel zu unsicher ist. Ich bin zwar V-Mann, aber ich sag denen das trotzdem. Lass mal besser nicht dahin gehen.
Du hast recht, so ermittlungstaktisch, weil dann ist der auch viel zu nervös.
Ja, was ist denn los? Stefan, du solltest mal so einen Einsatz leiten. Ich hab dem V-Mann Bescheid gesagt, wir kommen heute. Bist du bescheuert? Ich dachte, ich soll dem Bescheid sagen.
Ja, klar.
Sorry,
ich hätte dem Bescheid gesagt. Ich so, pass mal auf, du triffst die und dann greifen wir zu.
Ja,
und dann noch sagen, bitte nicht sauer sein. Das kann sein, dass wir dir auch ein paar Handschellen anlegen. Ja. Das muss authentisch aussehen.
Ja.
Hätte ich vorher noch so gesagt. So, ne?
Ich dachte, ich sag dir mal Bescheid. Nicht, dass er sich dann so erschreckt oder dass er sich wundert.
Ja, genau.
Ja.
Naja. Nee, so wird's nicht gelesen sein.
So wird's nicht gewesen sein.
Okay. Ich habe keine Ahnung von V-Männern und so.
Ich merke das, ja.
Du schon eher. Macht mir auch gerade ein bisschen Sorgen, aber... Oder überrascht mich so ein bisschen.
Stefan,
woher du das weißt. Aber
weißt du, was du bist?
Was?
Du bist ein Z-Mann.
zarten Bitter.
Ich
wollte nur gerade eine Sache sagen. Bitte? Es war wirklich, was du da erzählt hast, war wirklich
das heiße Eisen.
Willst du wissen, welche drei Lieder ich auf die Playlist setze?
Das
Hits von 1993.
Lass mich raten, irgendwas von Red Hot Chili Pepper oder so.
Ja, dicht dran. Also ich habe mir auch dann so vorgestellt, dass der gestorbene Polizist vielleicht am Vorabend noch so Fernsehen geguckt hat, MTV, und dann lief das. Und bei dem Video, was damals rauf und runter lief bei MTV, wäre auch bestimmt dran geblieben, weil das Video einfach klasse war.
Ja.
Aerosmith Crying mit Alicia Silverstone.
Ja, klar, kenne ich.
Ja.
Das war 93.
Das war 93.
Er ist schon so lange her.
Ja. Wahnsinn. Das war das letzte gute Lied von Aerosmith. Danach kam
I'm crying.
Genau. Ja. Dann packe ich noch drauf aus dem gleichen Jahr von The Cornells 74-75.
Ja.
So ein bisschen schwermütig.
Ja.
Und dann noch ein Underground-Hit von Macy Starr, Fade Into You.
Sagt mir jetzt nichts. Ja.
Wenn du das hörst, denkst du dir.
Aber kann man sich alles anhören, wenn man auf unsere Playlist geht.
Wie heißt unsere Playlist?
Zart und Bitters Playlist?
Zart und Bitters Songs.
Okay. Ich habe die tatsächlich noch nicht gesucht und nicht gefunden.
Hast du nicht letztens gesagt, hey, ich habe die Playlist
gehört? Ist die auf Spotify?
Ja.
Okay.
Das ist ja eine Spotify-Playlist.
Ja, ich wollte die neulich mal reinmachen.
Hast du nicht gesagt, da sind so geile Lieder drauf letztens zu mir?
Stimmt.
Dann hast du ja doch
gehört. Ja, aber die war aber zufällig irgendwie auf und dann habe ich sie nochmal gesucht und nicht gefunden.
Ist aber auch egal. Ich mache das gleich auf deinem Handy.
Alles klar. Ja. Micha, das war ein sehr interessanter Fall.
Ja, wie fandest du es gut, auch wie ich es rübergebracht habe?
Man ist so wirklich in die Zeit eingetaucht und man konnte sich so richtig in diese ganze Situation hineinversetzen. Das hast du sehr gut gemacht. War natürlich so ein bisschen...
Politisch
und jetzt nicht dieser klassische ein Mord in einem Haus.
Ja.
Aber ich fand es auch mal interessant. Man taucht
ganz andere Dimensionen.
Ja, man taucht doch wieder so in diese alte Zeit damals an. Mhm. Wenn ich überlege, das war 93. Ja, also ich kann mich noch gut dran erinnern. Das war so die Zeit, da waren wir so 15, ne? 15.
Ja, ich war nicht ganz so alt.
14, 15. Ja.
Und ich wurde in dem Jahr 13.
Genau, das war die Zeit, wo wir noch keine Zeitung gelesen hatten.
Ich wurde in dem Jahr 14, ich war schon
13. Ja, da haben wir keine Zeitung und kein Fernsehen geguckt, deshalb haben wir davon nicht erfahren. Unsere Eltern...
Klar habe ich davon erfahren.
Ich habe das nicht mitgekriegt.
Also das waren...
Das habe ich nicht mitgekriegt. Ja. Hast du das in den Medien mitgekriegt?
Also das waren genauso Sachen, wo es dann einen ARD-Brennpunkt gab.
Und das hast du dir mit 13 angeguckt?
Ja, ich habe ja... keinen Fernseher gehabt. Meine Eltern hatten den Fernseher im Wohnzimmer und ich habe dann alles geguckt, was die auch geguckt haben abends. Oder am
Spätabend. Und dann hast du das damals so mitbekommen.
Ja, Nachrichten natürlich.
Du kannst dich noch daran erinnern?
Ja, klar, diese ganzen Bilder von dem Bahnhofsschild und von dem Gleis, wo er da liegt und die anderen Fahndungsfotos. Kann ich mich gut dran erinnern.
Krass.
Und dann gab es ja dann später dann auch zig Reportagen darüber.
Ja.
Hier, okay. Ich bringe noch ein anderes Lied auf die Playlist.
Ja.
Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, von welcher, hat jetzt auch mit dem Fall eigentlich nichts zu tun, aber weil wir von Reportagen und Magazinen reden. Ich glaube, es ist die Titelmelodie von Monitor, kann das sein?
Ja.
Die suche ich raus und packe die auch noch auf die Playlist. Weißt du nicht, wie die geht?
Nee. Kann sein, aber das ist ja kein Lied von einer Band.
Doch. Klar. Echt? Ich glaube, das ist von...
Das ist doch einfach nur so ein Musikunterleger.
Nee, das gibt's richtig als Lied. Echt? Ich glaube, das ist Lucifer von Emerson, Lake and Palmer.
Echt?
Ja.
Die haben sich von einem Song bedient,
den es
in der Popkultur gibt?
Das war...
Das gibt's ja gar nicht. Aber jetzt, wo du drüber redest, ist nicht auch die Eingangsmusik... Oder Anfangsmusik von Lanz, der Talk.
Ja, das ist Wir sind Helden.
Genau, das ist Wir sind Helden. Ne?
Eigentlich,
wieso hat der denn diesen Song von denen geklaut?
Ich weiß
und
es nicht.
Und wieso haben die das zugelassen?
Hier,
das
Stefan.
Ist doch so eine geile Berliner Hipsterband, wenn da so ein Lanz ankommt und sagt so, ey, ich bin so ein geiler
Talkmaster. Also erstens mal, Wir sind Helden war nie eine, war weder eine geile noch eine Hipster-Band.
Ja, aber der Song war die mega bekannt und ganz gut.
Ja, der Song war mega bekannt und okay vielleicht.
Und das waren so Independent-Typen, die sich nichts
aus. Die waren noch nicht Independent, das war so deutscher Radiokram.
Nee, nee, die waren so ganz unabhängig und im Kopf total frei. Und, ja, und mir, für mich macht das keinen Sinn, dass die sich dann so kommerzialisieren und dann Lanz ihren Song geben.
Dienstag.
Dem schmierigen Streberlanz.
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Wenn Lanz beginnt, geht das hier Ring, Ring, GEMA. Klingelingeling.
Ach so.
Klingelingeling.
Ja. Ja. Ja, komm, ey, 3,50 Euro oder was?
Pro Sendung. Ich weiß es nicht. Ja, das sind 3,50 pro Sendung.
Ja, aber so ein GEMA, da kriegst du nicht viel. Egal.
Okay.
Naja, okay. Ja, Micha.
Das war's.
Das war's. War ein schöner Fall und ich sag jetzt einfach mal,
tut mir leid, dass es dann auch ein bisschen schwafelig noch wurde mit Jingle von Lanz und Monitor und so weiter. Hey, nimmt uns das nicht krumm, dass es jetzt nicht 100% von vorne bis hinten nur über.
Ja.
Findest du es?
Den Crime Jingle, ja, ich suche ihn noch.
Dass es da von vorne bis hinten nur um Crime ging, sondern auch ein bisschen schwatzig wurde. Das nimmt uns doch nicht so übel,
ja,
oder?
Aber das ist ja auch jetzt am Ende, kann man das mal machen. Da kann man ja auch schon früher rausgehen. Okay. Also der Fall war ja.
Dann mach dann jetzt das Outro. Jetzt hast du das 5-mal durchgelesen.
Jetzt habe ich ihn.
Ja.
Ciao.
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 Zart und bitter.